Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Besonders betroffen von den Folgen der Corona-Pandemie sind Kinder und Jugendliche. Das hören wir seit Monaten immer wieder. Und eine aktuelle Studie der Krankenkasse DAK bestätigt das. So waren im vergangenen Jahr mehr als ein Drittel mehr Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in Behandlung aufgrund von vor allem Depressionen, Angst und Essstörungen als vor der Pandemie. Fragen dazu wollen wir deshalb jetzt an Tobias Renner richten. Er ist ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Tübingen und sitzt im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Guten Morgen, Herr Renner.
Guten Morgen.
Ist die Lage wirklich so dramatisch, wie sie diese neue Studie darstellt?
Die Daten der DAK decken sich auch mit anderen Auswertungen anderer Krankenkassen und spiegeln tatsächlich absolut unseren klinischen Alltag wider. Also wir haben einen enormen Anstieg zu verzeichnen.
Gab es da einen konkreten Moment während der Pandemie, eine Art Kipppunkt, oder ist das kontinuierlich hochgegangen?
Also wir hatten am Anfang der Pandemie auch deutschlandweit zunächst einen Rückgang. Das hat auch mit Entlastungsinfekten zu tun, zum Beispiel mit Anforderungen, die manchen dann zu viel waren. Das hat aber dann nach wenigen Monaten sich total gewendet und wir haben eigentlich seit den Sommermonaten des ersten Pandemiejahres einen massiven Anstieg in allen Bereichen.
Bei Depressionen und Angststörungen kann ich es als Laie noch halbwegs verstehen, aber wieso entwickeln Jugendliche während einer Pandemie eine Essstörung?
Dafür nennen die Jugendlichen selber auch verschiedene Gründe. Viele sagen, dass der Wegfall der Tagesstruktur, auch der sportlichen Betätigung oder auch des sozialen Kontextes für sie sehr, sehr schwer war und dass sie da dann in dieser Entwicklung einer Essstörung auch Halt wieder irgendwo gefunden haben, der natürlich dann einen sehr hohen Preis hat. Und andere erzählen auch sehr klar, dass sie durch vermehrten Aufenthalt in Social Media auch mit Körperbildern in Kontakt gekommen sind, auch mit Influencern, die da sehr ungute Lebensstile, Lifestyles vorgelegt haben oder auch Diätempfehlungen gegeben haben, wo sie sich dann gehalten haben.
Ich glaube, wir müssen jetzt mal darüber reden, dass wir beide über Mädchen reden und über junge Frauen. Sind die Jungs völlig unbeschadet durch die Pandemie gekommen?
Nein, das kann man auf gar keinen Fall so sagen. Also bei den Essstörungen ist es schon immer so gewesen, dass 10:1 betroffener Mädchen zu Jungs. Und bei Jungs stellen wir auch eine deutliche Zunahme fest der Erkrankungen. Hier müssen wir aber davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich den Belastungsgrad und auch Erkrankungsgrad der männlichen Jugendlichen unterschätzen, weil die tatsächlich weniger häufig sich Hilfe suchen.
Sind es vielleicht auch andere psychische Störungen, die sich da entwickeln? Ich meine, das ist so ein Klischee, aber ich glaube, Fachleute bestätigen das teilweise. Bei Mädchen geht das eher nach innen und bei Jungs eher nach außen.
Ja, das ist tatsächlich so. Also das kann man nicht für jede Person verallgemeinern, aber wenn man über die gesamte Gruppe guckt, dann ist es so, dass Jungs eher auf Problemlagen eben nach außen reagieren, also eher vielleicht aggressiv auftreten, während Mädchen die sogenannten internalisierenden Störungen dann aufweisen, also eher Ängste entwickeln, auch Depressionen.
Das sind ja alles Störungen, mit denen Sie und viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen schon viel Erfahrung haben, weil es die grundsätzlich natürlich auch gar nicht so selten auch schon vor der Pandemie gab. Aber wenn sich eine dieser psychischen Störungen während der Pandemie erst entwickelt hat, muss man sie dann anders behandeln als sonst?
Also im Prinzip nein. Also das Behandlungsvorgehen ist so, dass man zunächst in der Regel dann auch guckt, wo die Problemlagen liegen und dann auch Handreichungen gibt, wie man damit im Alltag umgehen kann. Die Problemlagen waren schon immer sehr individuell und sind auch sehr individuell und sind für jeden Patienten eigen zu erfassen. Also insofern, wenn jetzt jemand starke Ängste zum Beispiel vor Ansteckung entwickelt hatte oder vor vielleicht sozialen Ausgrenzung während der Pandemie, dann ist es was man in der Therapie auch schon immer so aufgegriffen hätte.
Dann gibt es viele Menschen, Sie wissen das selber, Depression ist natürlich eine echte Krankheit, die man auch diagnostizieren kann, aber viele Menschen reden ja im Alltag immer davon, sie seien depressiv, wenn es ihnen mal vorübergehend nicht gut geht. Und da waren viele dabei während der Pandemie, man glücklich dürften die wenigsten gewesen sein in der Zeit. Und die sind ja alle jetzt langsam mal wieder aus der Geschichte herausgekommen. Aber wenn man eine echte Störung entwickelt hat, hört die irgendwann von alleine wieder auf, wenn die Pandemie vorbei ist?
Da wären wir sehr vorsichtig, denn können das nicht beobachten. Wir haben jetzt ja die Aufhebung der Pandemie-Maßnahmen und während der Pandemie wurde viel auf die Belastungskonten eingezahlt von Kindern, Jugendlichen, auch von Erwachsenen. Und das ist nicht gelöscht, dieses Konto, mit der Aufhebung der Pandemie-Maßnahmen. Sondern das hängt noch nach.
Können denn dieses Problem, über das wir gerade reden, Fachärzte und Therapeuten alleine lösen?
Also für die Personen, die manifest erkrankt sind, sind die Fachleute einfach diejenigen Hilfegeber, die es braucht. Aber wir brauchen neben der Versorgung auch die Stärkung von Präventionsarbeit. Und das ist eine Aufgabe, die im System übergreifend ist, Gesundheitssystem, Bildungssystem, aber auch eben Bewegungsangebote, die da unbedingt dazugehören. Das wird seit langer Zeit diskutiert und wir haben aber trotzdem keine umfassende und flächendeckende Interventionen zur Verfügung. Das ist alles sehr regional und das wäre sicherlich eine große Aufgabe, aber es steht auch an, dass man hier die Anstrengungen aus den verschiedenen Systemen bündelt und dann auch wissenschaftlich so weit stärkt, dass man die Effizienz dieser Präventionsmaßnahmen auch nachweisen kann.
Auch um vielleicht die Resilienz generell auch präventiv zu erhöhen, weil ich könnte mir vorstellen, dass andere Krisen wie der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine auch Folgen haben könnten auf die psychische Gesundheit.
Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Wir sprechen häufig über die Pandemie, lassen aber die anderen Belastungen ein bisschen außen vor, die aber für die Jugendlichen und Kinder auch enorme Belastungsfaktoren darstellen können. Und wir haben immer wieder auch große Krisen, die uns auch gesellschaftlich bewegen, mit denen die Kinder umgehen müssen, auch die Familien, und sie dazu stärken, dass sie krisenfester werden, also sprich eine Resilienz entwickeln können. Das ist eine Aufgabe, der wir nachgehen müssen.
Eins würde ich zum Schluss noch gerne klarstellen mit Ihrer Hilfe, auch wenn Sie natürlich sagen müssen, dass einige Behandlungsorte, Praxen, Kliniken an ihre Kapazitätsgrenzen geraten bei dieser Entwicklung. Aber wer als Betroffener oder auch Eltern das Gefühl hat, von einer solchen Störung betroffen zu sein, sollte deshalb nicht zögern, sich Hilfe zu holen, oder?
Absolut nicht zögern. Es gibt sehr niederschwellige Angebote, die Nummer gegen Kummer zum Beispiel, wo dann auch eine erste Anlaufstelle erfolgen kann. Auch regional gibt es sehr viele Anlaufstellen, Beratungsstellen auch neben dem Gesundheitssystem, die zur Verfügung stehen. Also wer Sorgen hat, soll sich unbedingt hier Beratung und Einschätzung holen.
Tobias Renner im Deutschlandfunk Kultur, ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Tübingen und Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Herr Renner, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.